Welle, die Hälfte des Äthers.
Karikatur auf der Tagi, Titelseite vom 20. August. Herr und Frau, sagen wir Müller, liegen bzw. sitzen im Bett. Sie schlaft, er hängt mit besorgtem oder echt frustriertem Blick am Telefon. Er sagt, Zitat Sprechblase.
Auskunft? Eine letzte Frage, bevor Sie digital werden. Wo bleibt denn die Lebensqualität, wenn nicht mehr gestöpselt wird?
Mit dieser in unseren Augen sexistischen Karikatur hat der Tagi schlicht melden, dass das Telefon 111 in Zürich schneller wird. Ein gesuchtes Beispiel findet ihr. Oder nicht vielmehr eins, das sich scheinbar unbeachtet einreiht in eine Vielzahl von Witz, Bemerkungen, Anzüglichkeiten, die das Arbeitsvermögen der Frau mit ihrer Sexualität in Zusammenhang bringt und so diskreditiert. Sexismus bekommen Frauen in der Arbeitswelt auf verschiedene Arten zu spüren über. Als Lohndiskriminierung, Frauen sind in der Schweiz bekanntlich im Schnitt noch immer um ein Drittel schlechter bezahlt als Männer, oder als Diskriminierung beim Zugang zu einem Arbeitsplatz. So zum Beispiel, wenn bei mindestens gleicher Qualifikation männliche Bewerber bevorzugt werden. Vermehrt kommen so Fälle jetzt an die Öffentlichkeit, werden diskutiert. Anders steht es bei einer anderen Form von Sexismus, der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Sie steht mit anderen Diskriminierungen im Zusammenhang, ja, kann als Erfolg davon angeschaut werden. Die untergeordnete Position der Frau in der Arbeitswelt ist eine Voraussetzung für die sexuelle Belästigung, verstanden als Machtdemonstration vom Mann gegenüber der Frau, vom Chef gegenüber seiner Untergebenen. Sexuelle Belästigung ist aber zudem auch eine Form von Gewalt gegen Frauen. Sicher kommt es vor, dass auch Frauen Männer belästigen oder Frauen andere Frauen. In der grossen Mehrheit der Fälle sind es aber Männer, die Frauen belästigen.
In unserer Sendung werden wir zuerst auf den Tatbestand von der sexuellen Belästigung eingehen. Anschliessend werden wir versuchen, den Wurzeln von diesem Verhalten auf die Schliche zu kommen, indem wir es in einen historischen Kontext einstellen. Im Verlauf der nächsten Stunde werden immer wieder Develin und Ursula über ihre eigenen Erfahrungen mit sexuellen Aggressionen berichten. Develin Bucherer ist Mitglied der Frauenkommission der Gewerkschaft Druck und Papier. Ursula arbeitet als Hilfsarbeiterin in einer Buchbinderei.
Der britische Gewerkschaftsbund TUC zum Beispiel definiert sexuelle Belästigung geschlechtsneutral so.
Ganz allgemein lassen sich wiederholte und ungewollte verbale oder sexuelle Annäherungsversuche, eindeutig anzügliche Äußerungen oder sexuell diskriminierende Bemerkungen, ausgehend von Arbeitskollegen, als sexuelle Belästigung bezeichnen. Wenn diese für den betreffenden Mitarbeiter beleidigend sind, er sich dadurch bedroht, gedemütigt, schikaniert oder belästigt fühlt, die Arbeitsleistung des Betroffenen beeinträchtigt, sein Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz untergraben oder eine bedrohliche bzw. einschüchternde Arbeitsatmosphäre geschaffen wird.
Sexuelle Belästigung ist Ausdruck und Missbrauch von Macht, wo darauf aus ist, die Hilflosigkeit vom Opfer auszunutzen. Opfer ist bei den herrschenden sexuellen Machtbeziehungen fast ausnahmslos die Frau. Der Belästiger kann in dieser Konstellation seine soziale, hierarchische, psychische und physische Überlegenheit ausspielen. Wie es zum Beispiel Ursula erlebt hat.
Also das habe ich vor allem so mit einem Chef, Personalchef gehabt. Also das erste Mal an einem Betriebsfest, also mir ist immer aufgefallen, dass er eigentlich geschleichig ist und so ein bisschen Annäherungsversuche macht, aber auch einfach noch irgendwie noch gut versucht zu reden mit allen Leuten. So. Und dann ja, an einem Fest hat das mal ausgenutzt, so haben wir eine Art Polonaise gemacht und haben dann müssen so immer zwei, die hintereinander waren, hintereinander einen Kuss geben, einfach so auf den Back oder so. Und es war einfach dann einer, der versucht hat, seine Zunge ins Maul zu strecken. Also, mir hat es völlig abgelöst, aber ich konnte nicht reagieren. Also, ich bin dann einfach irgendwie ausgewichen. Also, was mir auch auffällt, dass eben viel eigentlich ja, Chefs sind, wo so etwas versuchen und dass man bei denen ja sonst immer recht irgendwie sowieso versucht, Distanz zu haben, also ein bisschen muss aufpassen, was man sagt und so und ja, in so einer Situation dann zu reagieren, das ist so schwierig.
Es ist offenbar eine Konstante, dass Frauen Mühe haben, Erfahrungen von sexueller Belästigung bei sich auszumachen und vor allem darüber zu reden, geschweige denn einen Strafanzeig zu machen. Die Verdrängungsmechanismen funktionieren offensichtlich bestens. Auch wenn in der Schweiz noch keine offiziellen Daten zu dem Tatbestand vorhanden sind, kann mit gutem Grund angenommen werden, dass sexuelle Belästigung auch bei uns zum Arbeitsalltag der erwerbstätigen Frauen gehört. Für Zahlenmaterial sind wir noch auf Erhebungen aus dem Ausland angewiesen. Laut einer neueren Statistik vom Europaparlament sind 70% von allen erwerbstätigen Frauen schon sexuell belästigt worden. In der BAD hat im Sommer 1983 eine Affäre zu reden gegeben. Ein Bundestagsabgeordneter von den Grünen hat eine Mitarbeiterin an Buße gelangt. Daraufhin haben die grünen Frauen eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Daraus geht hervor, dass in der BAD jede vierte erwerbstätige Frau einem oder mehreren sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz ist ausgeliefert war. Sexuelle Belästigung zieht sich durch alle Bereiche durch, wo Frauen mit Männern arbeiten, unabhängig vom Beruf und von der Stellung der Frau im Betrieb, egal wie aufgeschlossen oder politisch fortschrittlich die männlichen Kollegen sich geben. Trotzdem gibt es Unterschiede. Gerade die Berufsarten, die als typisch weibliche angestellt werden, scheinen einen fruchtbaren Boden darzustellen für frauenverachtendes Männergehabe. Unterschiedlich ist auch der Grad von der Verschleierung oder von der Härte des Tatbestands. Die Spannbreite geht etwa vom aufgehängten Pornobild oder dem Ignorieren von der Frau.
Oder auch eine Korrektorin ist im Büro gesessen und dann ist ein Setzkollege reingekommen und hat gesagt, ist niemand da? Und dann hat sie jemand gesagt, nein, ich bin nicht da.
Über verbale Belästigungen, die berühmten Sexwitze und eine sexistische Sprache zu der physischen Gewaltanwendung vom Tätscheln bis hin zur Aufforderung zum Geschlechtsverkehr. Eine subtilere Form von sexistischem Übergriff ist die Tatsache, dass Äußerlichkeiten wie Kleidung und Benehmen noch viel zu oft den Wert von einer Frau bestimmen, der Frau als Besitz und Gegenstand von sexuellem Interesse. Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz trifft die psychische und emotionale Situation der Frau in gravierender Weise. Auf die latente Bedrohung und handfeste Belästigung reagiert die Frau mit Angst und Unsicherheit. Ihre Arbeitsfähigkeit wird beeinträchtigt, häufig stellen sich psychische und körperliche Störungen ein. Sich zu wehren braucht viel Kraft im Zusammenhang mit einem Vergehen, das nach vorherrschender Meinung als Kavaliersdelikt gilt. Das nicht zuletzt auch, weil das Verständnis dafür selbst bei den Kollegen, aber leider auch bei den Kolleginnen, an einem geringen Ort ist. Die Eveline hat ein Beispiel dazu.
Kenne ich noch eine Frau, die in einer Druckerei arbeitet, oder Sexanzeiger druckt. Man darf ja eigentlich sagen, dass es Genossenschaftsdruckerei ist. In der Genossenschaftsdruckerei wird der Sexanzeiger gedruckt. Und dort hat eine Frau schon 2 Jahre lang den Sexanzeiger auch mitkorrigiert, bis er es plötzlich ausgehängt hat. Sie hat wirklich gefunden, das können sie nicht mehr vereinbaren. Und dann hat es einen riesen Krach gegeben. Und die Kollegen haben ihr dann auch noch vorgeworfen, sie sei nicht kollegial, sie will nicht die Arbeit mit ihnen erledigen. Und die haben das zum Beispiel selbstverständlich auch gar nicht gemerkt, die Männer, und sind sich gar nicht bewusst gewesen, wie sehr sie die Frauen zum Teil auch verachten und gar nicht begriffen haben, dass wenn eine Frau so einen Sexanzeiger muss mitkorrigieren, dass ihr das einfach zu viel ist und dass sie das nicht mehr kann, und haben das irgendwie gar nicht verstanden und haben auch gar kein Verständnis aufgebracht. Und das zeigt mir eben schon auch, dass auch Männer, die in der Gewerkschaft sind, dass die das gar nicht realisieren.
Die Frau, die sich bei Vorgesetzten wehrt, läuft Gefahr, dass ihre Beschwerde gegen sie gewendet wird. Aus der BRD ist bekannt, dass jede 4. Frau, die gegen sexuelle Belästigung im Betrieb Widerstand geleistet hat, daraufhin direkte Nachteile am Arbeitsplatz gehabt hat. Das geht von schlechteren Arbeitsbedingungen bis zur Versetzung. Bleibt für viele Frauen eine Kündigung als einzige Lösung. Sexuelle Belästigung gilt dann auch als Faktor, der die Arbeitslosenzahl von Frauen erhöht. Eine bundesdeutsche Untersuchung hat ergeben, dass ca. 7% der erwerbstätigen Frauen ihren Arbeitsplatz wegen sexueller Belästigung verloren haben. Darunter fallen sowohl die Frauen, die selber gekündigt haben, wie auch die, die nicht gekündigt worden ist. Und zwar, weil sie sich nicht den sexuellen Forderungen von ihren Vorgesetzten gebeugt haben.
Die alltäglichen sexuelle Sticheleien, Anrempeleien, frauenverachtende Gewaltanwendungen, lassen auf ein Vorhandensein von einer Machtstruktur schliessen, die mitverantwortlich ist dafür, dass die Erwerbstätigen die kapitalistische Struktur der Arbeit nicht nur akzeptieren, sondern sie auch noch selber immer wieder neu aufleben lassen. Diese Machtstruktur kann ihre Wirkung umso mehr entfalten, als dass sie meistens völlig unbewusst ist. Zusätzlich ist das Verhalten, das sich heute in der Form von der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz äußert, mit eine Treibkraft gewesen für die explosive Expansion des industriellen Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Kühne Behauptungen, rätselhafte, unbewiesene Aussagen. Um mich zu erklären, möchte ich das Phänomen auseinanderpflücken, zergliedern und jeweils einzelne Aspekte davon in einen grösseren historischen Zusammenhang hineinstellen. Sicher, die Ausübung von patriarchaler Gewalt über Frauen gibt es seit Menschengedenken. Was mich darum interessiert, ist die besondere Ausformung, die die Gewalt heute gerade im Betrieb und im Büro angenommen hat. Warum? Diese Frage möchte ich an Anfang stellen. Erscheint Sexualität am Arbeitsplatz immer und durchwegs negativ, äußert sich nicht in Erotik, sondern in frauenfindlicher Aggression. Wieso kann man nicht positiv über sexuelle Erlebnisse reden? Wie ist es geschichtlich zu erklären, dass die Sexualität zu so einem geladenen, heissen Thema für die modernen Erwerbstätigen geworden ist? Um die Frage zu beantworten, muss man nicht bei den Werktätigen beim Proletariat vom 19. und Anfang 20. Jahrhundert suchen. Dort war die Sexualität bei weitem nicht so überhitzt gewesen. Man muss vielmehr den Lebensstil und die Verhaltensweise der Bourgeoisie aus dem 18. und 19. Jahrhundert untersuchen, wo sich damals vehement die Macht gedrängt hat. Dann wird man fündig. Im weiten Feld von sexuellen Belästigungen möchte ich 5 Punkte herausgreifen. Der erste Punkt: Sexualisierung vom Frauenkörper. In den Männeraugen sind Frauen fast ausschließlich Sexualwesen, sonstige menschliche Qualitäten sind unwichtig. Die Frauenkörper sind also nicht nur in der Werbung, sondern auch in den Männerhirn völlig sexualisiert. Das äußert sich dann so. Es redet Develin.
Oder was an den meisten auch auffällt, ist so die Pseudo-Zuvorkommenheit. Wenn die Männer an die Frauen so die Treppen zuerst raufgehen lassen, um zu beobachten, wie sie ihr Foodie schwingen oder was sie für Beine haben. Und also das ist sehr vielen Frauen immer sehr unangenehm. Also mir selber ist das auch passiert, dass wir einem Kollegen noch gesagt haben, sie haben nicht gesehen, wie es mir vielleicht sonst gehen würde, aber sie haben einfach gesehen, dass ich eine Laufmasche im Strumpf habe. Und was sehr viele Frauen auch machen, ist, dass sie nichts von ihrem Privatleben erzählen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie bieten sonst zu viel Angriffsfläche an gegenüber den Männern. Dass die Frauen höchstens untereinander so etwas erzählen, aber ihren Kollegen weniger. Auch weniger so Sachen, die sie wirklich ganz nahe betreffen. Ich kenne noch eine Frau, die mit mir gearbeitet hat, die den Betrieb gewechselt hat. Und die ist in einem Betrieb gearbeitet, wo die Männer, also die Frauen, nur mit ihren Geschlechtsteilen betitelt haben. Und ich habe ihr dann gesagt, Sven oder Reis gesagt, er soll doch dieser Frau anrufen. Und dann hat der Reis das gemacht und dann hat die Frau ihm wirklich müssen sagen, dass ihr das einfach zu nahe ist, dass sie nicht mehr darüber reden kann. Und dort war es einfach wirklich üblich gewesen, dass man die Frauen als Fotzen betitelt hat. Und wenn du dich gewehrt hast als Frau dort, dann hat man dich einfach niedergebrüllt.
Die Sexualisierung vom Körper der Frau setzt vor allem im 18. Jahrhundert ein. Es muss betont werden, es handelt sich vor allem um die bürgerliche Frau. In der Mode, in den Kunstwerken wird das äußere Bild vom Körper sexualisiert. Die richtigen Proportionen von Hinterteil und Busen von den Geschlechtsmerkmalen geben den Maßstab ab für die Schönheit. Der Klaus Teweleit zitiert ein Frauenzimmerlexikon von 1715, Stichwort Geilheit.
Geilheit, denen Medica Salakitas genannt, ist bei denen Weibesbilden eine kontinuierliche Begierde und steter Appetit nach Liebeswerk, so von einer hitzigen, saftreichen, zärtlichen und wohllüstigen Struktur derer Teile des Leibes herrühret und sie daher immer mehr und mehr zur Wollust anreizet. Da diese Sätze aus einem Erziehungsbuch für heranwachsende Bürgermädchen sind, kann man wohl vom Versuch einer Abrichtung auf sexuelle Funktionen sprechen. Die jungen Frauen sollen lernen, dieses Verlangen selbst zu spüren. Sollte die Geilheit ausbleiben, fehlt ihnen das Entscheidende der Weiblichkeit.
Der neue Blick auf die körperlichen Rundungen der Frauen wird allerdings stark irritiert durch die werktätigen Frauen, die diesen bürgerlichen Normen nicht entsprechen. Nach einer anderen Enzyklopädie aus dem Jahr 1788.
Sind die Weiber des gemeinen Mannes, welche gar oft die schwersten Arbeiten verrichten müssen, mehr wie Mannspersonen als Frauenzimmer anzusehen?
Woher kommt das neue Interesse der Bourgeoisie an der Sexualität ihrer Frauen? Die Nachkommenschaft der Bourgeoisie, so vermute ich, war nicht durch ständische Privilegien abgesichert, wie bei der Aristokratie. Die Produktion eines gesunden und zahlreichen Nachwuchs, die Fortpflanzung der Bourgeoisie, ist darum vermehrt als Resultat einer richtigen Ausübung der Fortpflanzungsfunktion durch die Frau angeschaut worden. Sie haben nur einen Wert gehabt, insofern sie ihre Rolle als Gebärerinnen von Nachkommen richtig ausgefüllt haben. Der zweite Punkt, Polarisierung von einer Männer- und Frauenwelt. Sexuelle Belästigungen tun sich vor allem hochschaukeln, wenn ein paar Männer zusammen sind. Sie kommen sozusagen aus dem Innersten von einem Männerbund, einer Männerkameradschaft, wie man sie vor allem im Militärdienst kennt, aus einer perversen, gegen die Frauen gewendeten Männersolidarität. Ursula und Evelyn.
Oder auch, also es passiert auch meistens, wenn ein paar zusammen sind, oder? Also so Sprüche. Mhm. Einfach, ja, um einander irgendwie beweisen, was sie für einen tollen Mann sagen, oder?
Oder potent.
Ja, ja. Und auch zu zeigen, ja, eben sie können den Frauen noch etwas sagen. Oder? Ja. Also eben, wenn man allein mit so einem zusammen ist, ist es meistens sehr angenehm. Also passiert wirklich nichts, eben ausser, ja, so bei einem Schiff, was dann ausnützt.
Also mir fällt auch auf, dass Männer auch immer so viel Bestätigung suchen. Gegenseitig, auch untereinander.
Sozusagen als Gegenbewegung entsteht im Betrieb eine abgeschottete Frauenwelt.
Im Gegenteil, ich streiche dann irgendwie noch raus, dass ich mit den Frauen sehr gerne zusammen bin und dass ich mit ihnen auch, dass wir einander auch berühren. Und also ich mache das irgendwie noch extra. Hm. Und dass ich das bei den Männern dann einfach nicht will. Also ich hatte schon das Gefühl, die haben das Gefühl, ich sei lesbisch. Aber ich habe das noch gut gefunden. Also das ist eine Art Schutz, oder? Mhm. Also ich habe einfach am Anfang gemerkt, dass da noch recht kannst fertig gemacht werden. Und ich habe mich dann irgendwie einfach auf diese Art reagiert. Nie direkt gewehrt, aber ich habe mich einfach zurückgezogen.
Zwei getrennte Welten, eine Frauenwelt und eine Männerwelt, entstehen und polarisieren sich ebenfalls zunehmend im 19. Jahrhundert und verschaffen so der bürgerlichen Erotisierung des Frauenkörpers eine neue Wendung. Früher hat es eine Wirtschaftseinheit, wo Männer und Frauen einen gemeinsamen Raum gegeben. Das ändert sich mit dem 19. Jahrhundert. Mit zunehmendem Reichtum der Bourgeoisie verlagert sich das Erwerbsleben vom Mann zunehmend nach aussen, trennen sich Geschäfts- und Privatbereich. Entsprechende sogenannten Geschlechtscharaktere sind den Frauen die häuslichen, privaten Aufgaben übertragen worden, wobei nicht nur die Fortpflanzung, das Gebären, sondern auch das Erziehen der Kinder in ihrer Obhut gelegen ist. Eine schwierige Aufgabe ist doch darum gegangen, durch erzieherische Massnahmen künftige Bourgeois anzuzüchten, die fähig sind, sich im Konkurrenzkampf zu bewähren und den von ihren Vorfahren angehäuften Reichtum weiter zu vermehren. Dazu ein Zitat aus einem Lehrbuch mit dem Titel «Das Weib als Gattin» von 1872.
Das sittliche Weib ist sich bewusst, nicht nur dem Gattungsleben sich zu opfern, sondern auch innerhalb seiner Naturbestimmung einen vollen Anteil an der geistigen und sittlichen Bildung und damit an der Zivilisation der Zeit zu nehmen, indem es nach gesunden Kindern strebt, die es physisch richtig erzieht, ihnen im ersten mütterlichen Unterricht den Weg der geistigen Entfaltung erschließt und damit die Grundlagen zu guten und nützlichen Menschen legt.
Es entstehen jetzt zwei Welten, die rigid voneinander getrennt gewesen sind. Frauen und Männer sind verschiedene Räume zugeordnet worden, das Private der Frauen, das öffentliche Wirken der Männer. Die bürgerlichen Männer haben sich als Geschäftsleute in Kulturverein, Sportclub, Kaffeehäuser, Tischgesellschaften, Freimaurerlogen getroffen, wo Frauen ausgeschlossen gewesen sind. Auf der anderen Seite haben sich die Frauen eine spezifisch weibliche Welt geschaffen, die voller Intimität gewesen ist, Frauenfreundschaften, die oft ein Leben lang gedauert haben. Frauenfreundschaften, die Körperkontakt und freie Gefühlsäußerungen nicht tabuisiert, sondern gang und gäbe gewesen sind. Die zwei Welten sind wie zwei sehr verschiedene Kulturen, die nicht mehr viel voneinander wissen. Vor allem die Kenntnisse über die Sexualität des jeweils anderen Geschlechts werden immer kleiner. Auch die Kinder werden trendgeschlechtlich aufgezogen. Immer mehr Körperteile, die in irgendeiner Weise mit der Sexualität in Zusammenhang stehen, werden zu Tabuzonen, wo man nicht einmal mehr mit dem Namen bezeichnen darf. Schamhaftigkeit wird zu einer Qualität der grossbürgerlichen Damen. So schreibt die Frau da hinten Pfühl.
Verletze die Schamhaftigkeit nie und um keinen Preis. Schamhaftigkeit ist die grösste Zierde der Frau. Sie ist dasjenige, was ihr erst jenen alles bezaubernden Reiz gibt, ohne welchen sie bei den Männern zur gemeinen Natur herabsinkt.
Dass dadurch die Spannung zwischen den Geschlechtern ins Unermessliche steigt, versteht sich von selber. Und dass eine gute, lustvolle Sexualität nicht mehr aus der Anschauung als reale Möglichkeit, sondern als Utopie und grosses Geheimnis erlebt wird, liegt auf der Hand. Mit anderen Worten, erst in der bürgerlichen Ehe prallen die zwei so verschiedenen Welten mit aller Wucht aufeinander, vollgeladen mit diffusen Erwartungen und Wunschvorstellungen, ohne Kenntnis über das andere Geschlecht. Der dritte Punkt, das doppelte Frauenbild. In Büro und Betrieb ist fast ausschließlich in abwertender pornografischer Art von der Sexualität geredet. Den Frauen, die belästigt und angegriffen werden, wird die Rolle der Hure vom Freiwild aufoktroyiert. Eine interessante Beobachtung hat Evelyn gemacht.
Ich glaube, dass Frauen mit quasi sexueller Aggression noch mehr bestraft werden, wenn sie gesellschaftliche Normen durchbrechen. Also mir fällt einfach auf, wenn zum Beispiel eine Frau verheiratet ist, dann wird sie eher geschützt quasi von den Angriffen der anderen Männer, weil dann ist ja das Besitztum geklärt, also die gehört jemandem. Aber wenn eine Frau nicht geheiratet ist, dann muss sie mit sexueller Aggression viel mehr rechnen. Also mir fällt auch auf, zum Beispiel das Wort Fräulein. Dass das immer, also mir ist das mal passiert im Schafrei, dass der Personalchef gefragt hat, ob ich gerne Fräulein oder Frau sehe. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne, wenn man mir Frau sagen würde. Wieso? Und dann habe ich ihn gefragt, wieso das für ihn das wichtig sei. Und dann hat er gesagt, ja, dann weiss man, wer verheiratet ist und wer nicht.
Schon ca. 300 vor unserer Zeitrechnung hat Demosthenes gesagt,
wir haben unsere Frauen, um ebenbürtige Kinder zu zeugen und eine treue Hüterin unseres häuslichen Besitzes zu haben. Wir haben die Hetäre der Freude wegen.
Das Doppelbild von der Frau als Heilige und als Hure fesselt offenbar schon seit Jahrtausenden die Fantasien der Männer. Im 19. Jahrhundert aber wird es wieder besonders akut und aktuell. Ursi Blosser und Franziska Gerster schreiben im Buch «Die Töchter der guten Gesellschaft»:
Die Zurückhaltung des weiblichen Geschlechts im Bereich der Sexualität sollte die Mäßigung des Männlichen gewährleisten. Der Frau oblag es also, durch strenge Regulierung ihrer eigenen Triebe und Affekte die sexuellen Impulse ihres Mannes möglichst zu dämpfen und seine gleichmäßige Leistungsorientiertheit zu fördern.
Die Polarisierung der Geschlechter, die Tabuisierung der Sexualität, die Schamhaftigkeit, die disziplinierende Rolle der bürgerlichen Ehefrau haben dem Doppelbild